Schluss. Der gute Streit. Megan und Abdul lernten sich in einem Bus kennen. Er fuhr von Mombasa aus ins Landesinnere von Kenia. Megan, die als Freiwillige beim Friedenschor arbeitete, hatte ihr freies Wochenende und stieg mit einer Tasse Chai in der Hand und einer Orange in den Bus ein. Es war brütend heiß und der erste Tag des Ramadan. Abdul stieg mit seinem Vater und seinem jüngeren Bruder ein, der gerade durch sein Examen gefallen war und auf der langen Busfahrt nach Hause nicht neben dem Vater sitzen wollte. Abdul war damit einverstanden gewesen, neben dem Vater zu sitzen und seinem Bruder die Tortur zu ersparen, 6 Stunden lang väterliche Ermahnungen anhören zu müssen. Aber als sie durch den Gang im Bus gingen, sah er Megan und einen freien Platz neben ihr. Sobald er sie sah, stieg in seinem Inneren ein Gefühl von Wärme auf, sagt er. Er packte seinen Bruder am Arm. »Wenn wir in dieser Reihe sitzen«, sagte er, »dann sitze ich neben diesem Mädchen.« Und sie hatten Plätze in dieser Reihe. Sein Bruder seufzte, setzte sich auf den 2. Platz neben seinem Vater und ergab sich in sein Schicksal. Megan und Abdul redeten 6 Stunden lang. Sie fing an, deutete an die Decke des Busses und sagte auf Kiswahili das Wort für Sonne. Es war so heiß. Er stellte sofort fest, dass sie einen guten Akzent hatte. Aber er sprach perfekt Englisch. Er arbeitete als Referendar am obersten Gerichtshof von Kenia. Sie gingen zum Englischen über und sie bot ihm ein Stück von ihrer Orange an. »Es ist Ramadan«, sagte er, »ich faste.« Sie wurde verlegen. Sie wusste, dass Ramadan war. Und jetzt stand sie da wie eine Amerikanerin, die keine Ahnung hatte. Aber als sie viele Stunden später aus dem Bus stiegen, gab er ihr seine Telefonnummer. Er schickte einen Wunsch ins Universum. »Bitte lass mich sie wiedersehen.« Die nächsten 2 Tage ließ er sein Handy nicht aus den Augen. Er nahm es überall hin mit. Er checkte die Nachrichten 1000 Mal. Er hatte es nachts unter dem Kopfkissen. Endlich schickte sie eine SMS. Bei ihrem 2. Treffen gingen sie am Strand entlang und redeten über alles, Religion, Kinder, Familie, Geografie, alle Dinge, die man bespricht, wenn man ein gemeinsames Leben plant. »Wir haben uns erst im Jahr darauf offiziell verlobt«, sagt Megan, als sie erzählt, wie sie sich kennengelernt haben. »Aber an jenem Abend wussten wir beide, dass wir heiraten würden.« Sie sind jetzt seit 17 Jahren verheiratet. Und sie waren sich immer sicher, das ist der Mann, die Frau für mich. Und doch hatten sie eine schlechte Phase, eine, die sie daran zweifeln ließ, ob sie es schaffen würden. Sie waren gerade von Kenia nach Washington, D.C. gezogen, wo Megan einen Job gefunden hatte und Abdul zu einem Graduiertenprogramm zugelassen worden war. Er hatte seine Stelle am obersten Gerichtshof von Kenia aufgegeben, um mit ihr in die USA zu ziehen, denn er hoffte, dass der Abschluss, den er jetzt machen wollte, ihm helfen würde, sich in den USA zu integrieren. Aber es gefiel ihm dort nicht. Als sie noch in Kenia waren, hatte er seinen Weg klar vor Augen gehabt. Er war Jurist, hatte eine gute Laufbahn vor sich und wusste, was als kenianischer Mann von ihm erwartet wurde. Hier fühlte er sich voller Angst und überwältigt, sobald er den Fuß auf die Straße setzte. Der Rassismus und die Vorurteile waren intensiv zu spüren, und er hatte das Gefühl, dass er bei sozialen Interaktionen ständig Missgriffe machte, weil die kulturellen Normen so verschieden waren. »Ich hatte schreckliche Angst vor jeder Interaktion«, sagt er. »Der einzige Ort, an dem ich mich sicher fühlte, war der Unterrichtsraum.« »Wow«, sagt sie 10 Jahre später, »ich bin mir nicht sicher, dass mir das richtig bewusst war, bis du das eben gesagt hast.« »Mächtig fühlte ich mich eigentlich nur, wenn ich mit Megan stritt«, sagt er. »Aber es ging um Nichtigkeiten, lauter Kleinkram. Und mein Ärger zeigte sich indirekt.« »Wir waren damals wirklich total aus der Spur«, stimmt sie zu. »Sie stritten sich ständig.« Jeder Tag fühlte sich wie ein Kampf an. Die mühelose, spontane und tiefe Verbundenheit, die sie von Anfang an immer gehabt hatten, war ihnen entglitten. Für ihn wurde sie zu einem Feind, zu jemandem, der ihn in ein Leben hineingezogen hatte, das er nicht wollte. Für sie wurde er zu einem Fremden. Wer war dieser streitsüchtige Mensch? Das war nicht mehr der offene, optimistische Mann, den sie in jenem Bus kennengelernt hatte. Die Situation strapazierte beide in jeder Hinsicht. »Wenn wir stritten, war ich hinterher physisch davon erschöpft«, sagt Abdul. »Und ich wusste, dass es ihr genauso ging. Wir haben uns im Bett liegend gestritten und plötzlich schlief sie ein, mitten in einem Streit. Sie schnarchte.« Ihre Auseinandersetzungen wiesen alle Warnsignale für eine Beziehung auf, die in die falsche Richtung läuft. Harte Einstiege, Eskalationen, die vier apokalyptischen Reiter. Sie wurden ständig überflutet. Abdul schrie Megan an. Megan floh und knallte die Badezimmertür hinter sich zu. Eines Tages wachten sie auf, so sagen sie, schauten sich an und erkannten, wir haben keine Freude mehr an dieser Beziehung. Wir können nicht diese schrecklichen Streitereien über alles und jedes haben, über weiß der Himmel was und einfach so weitermachen. Wir müssen innehalten und schauen, was da los ist. In diesem Augenblick fassten sie klar und bewusst den Entschluss, wir wollen unsere Beziehung wiederhaben. Sie setzten sich zusammen und redeten. Stundenlang. Es war wie auf dieser sechsstündigen Busfahrt, nur dass sie diesmal nicht am Anfang ihrer Beziehung standen, sondern sie retten wollten. Sie trafen eine beiderseitige Vereinbarung, ihren Umgang miteinander zu verändern. Sie würden auch Konflikte anders handhaben. Es war das erste Mal in unserer Beziehung, dass wir erkannten, dass wir uns nicht von diesen Mustern kontrollieren lassen mussten, die sich da ständig breit machten, sagt Abdul. Wir konnten ein neues Muster erschaffen. Wenn sie merkten, dass ein Streit über nichts zu eskalieren begann, hielten sie inne und fragten sich, warum eskaliert er? Worüber streiten wir eigentlich? Was geht hier im Untergrund vor? Was können wir an der Art und Weise, wie wir miteinander reden, verändern? Sie begannen, jede Reiberei, die aus dem Ruder zu laufen drohte, als eine Art Fenster zu betrachten oder unter das Mikroskop zu legen. Wie Archäologen schauten sie sich die Schichten an, die übereinander lagen, und fragten, was läuft hier in Wirklichkeit? Das Konfliktmodell war für sie hilfreich, weil es ein klares Vorgehen dafür anbot, wie man dieser Frage auf den Grund kam. Ein Streit darüber, wer die Papiere für eine Verlängerung ihres Mietvertrags hätte wegschicken müssen, wurde unterschwellig dadurch verschärft, dass Abdul in dieser Stadt so unglücklich war und bedauerte, dass er seinen früheren Job aufgegeben hatte. Ein Streit über die Unordnung im Wohnzimmer entbrannte wegen geschlechtsspezifischer kultureller Erwartungen, wer die Hausarbeit zu erledigen hatte. Bei einem Streit über den Gebrauch des Blinkers ging es im Grunde um nichts. Er kam nur daher, dass die beiden letzthin nicht genügend Zeit ohne die Kinder und Alltagsaufgaben miteinander verbracht hatten, in der sie sich einfach einander zugewandt hatten. Es freute sie, in diesem Fall zu entdecken, dass nicht irgendein riesiges Problem unter der Oberfläche lauerte, dass sie sich einfach im Auto anschauen und sagen konnten, »Wir brauchen ein Date.« Es lief nicht immer geradlinig. Konflikte verlaufen nicht immer in einer Linie von einem weichen Einstieg über die Träume zur Kurskorrektur. Sie können diese Phasen mehrere Male zyklisch durchlaufen. Sie können einen Schritt zurückfallen, entgleisen. Sie müssen unterbrochen werden, wenn die Kinder nach der Schule zur Tür hereinstürmen, wenn das Leben in unterschiedlicher Weise dazwischen funkt. Die beiden mussten immer wieder auf das Gespräch über die Träume zurückkommen, als sie merkten, dass sie es nur oberflächlich gestreift hatten. Sie mussten sich beharrlich immer wieder daran erinnern, weich einzusteigen, selbst mitten im Streit, wenn sie ein neues Thema oder einen neuen Gedanken einbrachten. Das alles änderte nichts an der Tatsache, dass noch immer Probleme auf sie zuflogen wie Bälle auf ein Baseball-Übungsnetz. So ist das Leben. Aber jetzt fühlte es sich allmählich wieder so an, als würden sie diese Bälle gemeinsam spielen, statt sie gegeneinander zu werfen. Wir wissen inzwischen aus unserer Forschung, dass wir dieselben Konflikte immer wieder und wieder haben werden und uns irgendwie damit abfinden müssen, dass sie nicht gelöst werden. Einer von ihnen wird immer unordentlich sein, der andere ein Ordnungsfanatiker. Einer von ihnen wird immer locker und frei sein und den Drang verspüren, die kostbare und flüchtige Zeit auf diesem Planeten zu genießen, der andere wird immer auf der Suche nach Sicherheit sein und sich nach der Ruhe und Beständigkeit einer gesicherten Zukunft sehnen. Einer von ihnen wird immer Lust haben, auf eine Party zu gehen, und der andere wird zu Hause bleiben wollen. Es wird immer Probleme mit den Kindern geben, mit der Arbeit, mit den Schwiegereltern. Es wird finanziell schwierige Phasen geben. Es wird sich Geschirr im Spülbecken stapeln. Es wird vergessene Rechnungen geben, große Emotionen und Dinge, die unbedacht dahingesagt werden. Es wird Zeiten geben, in denen Sie zu viel Sex wollen oder aber nicht genug Lust darauf haben. Und es wird Veränderungen geben. Keiner von uns ist ein statisches Geschöpf. Wir wachsen und entwickeln uns und regredieren und wachsen wieder. Manchmal geben Sie Ihrem Partner genau das, was er sich gewünscht hat. Und jetzt will er es nicht mehr. Also werden Sie streiten. Aber jetzt werden Sie gute Auseinandersetzungen führen. Dieses Hörbuch hat Sie durch 5 große Veränderungen geführt, die Sie vornehmen können, um aus alten Mustern auszubrechen und gut streiten zu können. Rekapitulieren wir, was wir in den letzten 5 Kapiteln gelernt haben.